ARD.
SWR Kultur. Forum.
Im Zweifel für das Richtige. Karl Kraus zum 150. Am Mikrofon ist Alexander Wassner. Heute werden wir böse, denn kaum ein Satiriker hat so viele Beleidigungsklagen zu bewältigen gehabt wie der österreichische Schriftsteller Karl Kraus. Felix Salten, das ist der, der den Bambi-Roman geschrieben hat, hat ihn sogar im Café geohrfeigt. Karl Kraus, das ist die personifizierte Wiener Sportlust, könnte man meinen. Aber er ist viel mehr. Er ist auch Blogger, Journalist, Sprachphilosoph. Er lebte von 1874 bis 1936 und ja, am Ende stand der seltsame und sprichwörtlich gewordene Satz, mir fällt zu Hitler nichts ein. Tat es natürlich doch, das war ironisch gemeint und es hat bloß kaum einer verstanden. Wir reden heute über das Leben, das Schreiben und die Folgen von Karl Kraus, der in diesen Tagen am 28. April 1874, also vor 150 Jahren genau, geboren wurde. Katharina Prager, stellvertretende Direktorin der Wien-Bibliothek, in der derzeit ein groß angelegtes Programm zum Krausjahr stattfindet. Franz Schuh, Autor und Essayist, der, so heißt es, den Geist, aber nicht den Zorn von Karl Kraus hat. Daniela Striegel, Literaturkritikerin und Wissenschaftlerin. Alle drei sitzen im Studio in Wien, das ist bezeichnet. Ich frage deshalb als erstes, kann man Karl Kraus außerhalb von Wien überhaupt verstehen, Herr Schuh?
Ja, das ist eine sogenannte Elferfrage im Quiz. Also für mich ist er ein wienerischer Autor, weil ich ihn als Wiener rezipiert habe und meine rücksichtslose Rezeption in Bezug, was denn Karl Kraus sei, hat damit zu tun, dass ich schon früh das Gefühl hatte, es ist irgendwas faul in diesem Dänemark, also in Österreich. Und da kam mir fast an jeder recht, der das in irgendeiner Form zu beweisen gesucht hat. Und da war es Brecht auf der einen Seite und Kraus auf der anderen Seite. Und natürlich ist er, obwohl er eigentlich aus Ostböhmen stammt, ein sozusagen echter Wiener, man hängt ihm das ja hübsch an, nicht? Weil er saß auch im Kaffeehaus, wo er unsagbar nett gewesen sein soll. Das kann man gut vorstellen, nicht? Irgendwann muss man ja mal nett sein.
Frau Striegel, ich habe ihn eben als Spötter und Satiriker und als scharfzüngig beschrieben. Beschreibt ihn das wirklich? Er nennt sich in der dritten Walpurgisnacht Zeitpolemiker. Das fand ich natürlich toll. Ich wäre nie auf so einen Ausdruck gekommen.
Ja, das ist die Stärke von Karl Kraus, dass er auf Ausdrücke kommt, auf die wir nie gekommen wären. Ich glaube schon, dass man ihn als Spötter bezeichnen kann. Er war nicht nur das, wenn man seine Gedichte liest, lernt man einen sehr unspöttischen, ernsthaften, liebenden, auch die Welt, das Leben liebenden Dichter kennen. Aber der Kraus, den wir alle kennen und der berühmt geworden ist, ist nicht als Dichter, sondern als Satiriker und Polemiker berühmt geworden und sicher zu Recht.
Frau Prager, Sie haben gerade eine große Ausstellung über Karl Kraus und seine Familie gemacht. Ist die Biografie von Karl Kraus für seine Schärfe verantwortlich? Aus was für einem Elternhaus kommt er?
Er kommt aus einem sehr privilegierten bürgerlichen Elternhaus. Also ich denke, dieser Umzug als sehr kleines Kind nach Wien in die Stadt der Beziehungen und Verbindungen, hat er es genannt, war für die Familie schon eine Umstellung. Ja. Die waren in Jitschin eine wichtige Familie für diese Kleinstadt und in Wien dann doch aus der Provinz zugezogen und haben natürlich versucht, der Vater war damals schon wohlhabend als Großindustrieller, der Papiersackerl hergestellt.
Und Ultramarinblau habe ich gelesen.
Und ultramarinblaues Waschmittel, genau, das war eine Innovation damals in Europa, weil es die teuren Jutesäcke im Handel ersetzt hat. Ich glaube, diese Anpassung der Familie an dieses Wien, das hat ein Kind schon aufmerksam gemacht für Sein und Schein. Also das ist etwas, was auch in seiner Familie schon thematisiert wird, dass er das sehr klar sieht und sehr offen und damit manchmal auch sehr unangenehm für die Familie ist. Also ich glaube, auf verschiedene Weise. Einerseits dieses Aufwachsen auch an der Ringstraße, die da gerade demoliert und neu gebaut wird, der Rückzug aufs Land, weil er oft krank war, nach Weidlingau, das sind alles dann noch Themen, die ihn begleiten werden. Und aber auch dieser Blick hinter die Fassaden oder wie eine Familie halt versucht, sich in Wien in diese Stadt einzupassen. Ich glaube, dass das schon ihn mitbedingt. Und dann nicht zuletzt auch der finanzielle Hintergrund, der ja dafür gesorgt hat, dass er überhaupt so ein unabhängiger Geist sein konnte, weil er ja die Drucklegung der ersten Fackel wurde von seinem Vater bezahlt und ja. Das Erbe von seinem Vater, das er kurz darauf empfing, weil der starb ein Jahr später, hat dann auch seine Unabhängigkeit noch besser abgesichert.
Auf diese legendäre Zeitschrift kommen wir gleich noch zu sprechen. Ich habe die Familie ja nie als Thema bei Karl Kraus wahrgenommen. Durch seine Schärfe habe ich nie das Gefühl gehabt, dass er privat eine Familie und Freunde hinter sich hatte. Ist das Interesse oder die Forschung daran gewachsen?
Er hat das ja selber so gesetzt, dass er als Satiriker ein unbeugsamer Einzelkämpfer ist und da niemand um ihn ist. Und ich glaube, die frühe Forschung hat das auch so übernommen oder sich dem auch untergeordnet. Das Interesse daran ist schon gewachsen aus verschiedenen Gründen, würde ich sagen. Also zum einen ist dieses Familiengedächtnis halt auch durch den Holocaust völlig ausgelöscht worden. Das ist ein Grund, warum das seine Zeit brauchte, bis da wieder Forschungen dazu da waren. Und der zweite Grund ist, also ich denke mir ja auch, die Frauen- und Geschlechterforschung hat in den 70er, 80er Jahren begonnen und damit vielleicht auch die Frage nach dem Umfeld von so genialen Männern, weil die haben ja, auch wenn sie behaupten, keinen zu haben, immer einen Hintergrund, immer ein Umfeld, das ihnen auch möglich macht, so zu arbeiten.
Sie haben ein Handbuch zu Karl Kraus herausgegeben. Darin hat unter anderem auch Daniela Striegel einen Aufsatz. Da geht es um das Beziehungsleben von Karl Kraus. Da taucht das Wort Liebessklave auf. Frau Striegel, wie kommt es dazu?
Karl Kraus hat sich in verschiedene Weise stilisiert. Einerseits, wie Katharina Prager schon gesagt hat, als Einzelkämpfer. Andererseits hat er auch postuliert, dass neben der Fackel, neben den gebundenen Jahrgängen der Fackel, sonst kein Platz für das Leben gewesen sein soll. Ja. Und das stimmt nicht. Als Liebessklave hat er sich durchaus in eine freiwillige Sklaverei begeben. Also er hat, wir kennen das aus dem Buch von Stefan Zweig, Die Welt von gestern, das war eben der Erziehungsweg der bürgerlichen und großbürgerlichen Söhne, über die Prostitution zu ihren ersten sexuellen Erfahrungen zu kommen. Kraus hat das mit Begeisterung so durchgespielt und war durchaus auch stolz darauf, okay. Dass er...
Das heißt, er ist dann mit dem Geld seines Vaters irgendwie durch die Bordelle gezogen, oder wie?
Also das, ich weiß nicht, wie viele Bordelle das waren, aber auf jeden Fall war er da nicht zurückhaltend. Und als Liebessklave hat er sich aber auch gegenüber einzelnen Geliebten gesehen. Also er hat diese Rolle genossen und er war nicht einer, der behauptet hat, wie das ja durchaus auch im Zug des Zeitgeistes passiert ist, dass ihn diese Art von Sklaverei um seine künstlerische Potenz bringen hätte können. Also ja, da hatte er keine Angst davor.
Er hatte eine lebenslange Liebe und dazwischen viele Beziehungen.
Ja, er hatte mehrere Lieben, würde ich sagen. Eine sehr lange Liebe, also Sidonie von Aderne, die er 1913 kennengelernt hat und mit der er bis zu seinem Tod verbunden war. Er hatte aber auch gerade unter gebildeten, selbstkreativen Frauen einige Geliebte und er hatte auch Freundinnen, mit denen er nicht erotisch verkehrt hat, die auch Intellektuelle waren. Also er war da, obwohl es einschlägige Aphorismen gibt, die man heute ausgesprochen frauenfeindlich nennen muss, war er in Wirklichkeit nicht so einseitig.
Also da war auch jetzt in den letzten Tagen in den Zeitungen eine Irma Kaczewska, die er mit 14 Jahren geangelt hat.
Ja, das ist natürlich ein dunkles Kapitel, das auch in der damaligen Zeit schon anrüchig war.
Es war wohl nicht justiziabel, weil man mit 14 schon als geschlechtsreif galt oder irgendwie sowas?
Ja, die war aber vorher schon in die Prostitution geraten. Es kam dazu, dass das so eine Art, ja, wie soll man das sagen, Herrenclub sich um die herum gebildet hat, die gemeint haben, dass die Emanzipation des Fleisches auf diese Art und Weise stattfindet, dass junge Frauen das machen, was sie wollen. Und das hat zufällig aber auch das die Wünsche dieser Herren erfüllt. Also so eine sehr, diese Vorstellung von der Kindfrau, die damals en vogue war, war natürlich auch eine sehr praktische. Also die Befreiung der Sexualität der Frau hat den angenehmen Nebeneffekt, dass die Herren sich da beteiligt haben an dieser Befreiung. Aber man muss zu Kraus Gunsten sagen, dass er sehr lange noch Kaczewska unterstützt hat, finanziell.
Frau Prager, das spielt jetzt in Ihrer, diese Irma Kaczewska spielt in der Ausstellung, die Sie gerade vorbereitet haben, ja keine Rolle, weil Sie sagen, da ist so viel über die Familie zu erzählen. Aber an sich ist das natürlich auch in Ihrem Handbuch ein Kapitel drin.
Die Ausstellung hat uns deshalb bewegt, weil diese Herkunftsfamilie eben immer so, sein Leben sei keine Familienangelegenheit, keine Privatangelegenheit, und dennoch gibt es 200 Briefe und Postkarten im Karl-Kraus-Archiv und die haben alle spannende Lebensgeschichten, und es ist eine ausgelöschte jüdische Familie. Also das hat uns interessiert, das präsent zu machen, einfach um einen anderen Karl-Kraus auch nochmal einzuführen. Ich glaube, seine Frauen- und Beziehungssachen sind nochmal ein eigenes Kapitel, das würde nochmal eine eigene Ausstellung füllen, die es hoffentlich auch irgendwann geben wird oder kann, und bedarf auch, finde ich, auch noch intensiverer Auseinandersetzung. Also wir haben in der Wien-Bibliothek im Rathaus jetzt auch die Briefe von Kraus an Irma Kaczewska neu erworben, die auf die Forschung warten. Und ich denke auch, dass dieser, man muss schon noch sagen, Missbrauch, der da stattfand, die haben sich einfach nicht um die Verletzlichkeit dieser jungen Mädchen gekümmert, weil, wie Daniela schon sagte, es war strafgesetzlich, war es kein Thema und war erlaubt. Und für soziale Hierarchien, sie war auch eine Hausmeisterstochter, oder für sonstige Abhängigkeiten in Sachen Prostitution, also soziale Abhängigkeiten, da muss man sagen, Kraus hat einen klaren und kritischen Blick auf viele Dinge. Eben, er verlangt ja auch die Entkriminalisierung der Homosexualität, der Abtreibung etc. Und dann gibt es aber Dinge, da ist er ein Kind seiner Zeit und das ist für ihn in Ordnung und das blendet er aus. Und ich denke, mir diese Ambivalenz gilt schon noch immer aufzuzeigen in einer kritischen Auseinandersetzung mit ihm.
Ja, das ist sehr spannend, weil es ist ja gleichzeitig auch das Wien von Sigmund Freud und der Psychologie. Und ist das jetzt modern oder schmierig? Bei mir hinterlässt das kein eindeutiges Bild.
Also es ist halt so, dass, zum Beispiel der Germanist Werner Fult hat einmal interessanterweise gesagt über Naterne, über Sidonie von Naterne, die ist ein flüchtiges Frauenwesen gewesen und unzuverlässig und hat ihn nie, später hat sie dann bereut, dass sie ihn nicht immer gut behandelt hat. Und Fult sagte, Kraus hat das nicht durchschaut. Und das, glaube ich, ist ein Fehler. Er hat das sehr wohl durchschaut, aber er war, wie ich einmal annehme, sehr stark geprägt von einem entscheidenden Buch dieser Zeit, nämlich von Geschlecht und Charakter von Otto Weininger, wo zwei Anti-Haltungen des Kraus in seltsamer Weise aneinander gebunden sind, nämlich der Antisemitismus, zu dem Kraus auch eine merkwürdige Beziehung hatte, insofern er auf jeden Fall gesagt hat, im Jahr 1913, er habe zum Judentum überhaupt keine Beziehung. Die Eigenschaften, die einvernehmlich, sagte er, den Juden heutzutage nachgesagt werden müssten, dazu hat er gar keine Beziehung. Und dann kommt diese seltsame Wendung vor, mit dem Exodus kann ich noch mitgehen, aber mit dem Tanz ums goldene Kalb nicht. Also der Jude ist der, der Geld und so weiter hat.
Und das heißt, er beruft sich auf uralte Klischees oder so?
Nein, das waren keineswegs uralte Klischees, sondern wie wir von Schnitzler oder von anderen wissen, das waren in der Zeit tatsächlich schwere politische Kämpfe. Da ging es sozusagen um die Existenz. Es gibt einen Brief von Kafka, der einen Text von Kraus interpretiert, wo dann am Ende steht, Kraus ist der Beste im Mauscheln. Aber mehr als mauscheln kann er im Prinzip auch nicht, denn die Juden können nicht mehr als mauscheln. Die Hochsprache ist ein fremder Besitz für sie. Ich habe mal gelesen, dass der Antisemitismus zur Zeit von Krauss eine so starke Macht war, dass keiner sich ihr entziehen konnte. Es sei so gewesen, dass es zwei verschiedene Strömungen gab, eine später dann zionistische und sehr projüdische Haltung und eine antisemitische Haltung. Und was Krauss eben versucht hat, das hat der Biograf Edward Timms geschrieben, weder der einen Seite noch der anderen Seite anheimzufallen. Und dabei sind ihm aber einige Aphorismen und schon in den letzten Tagen der Menschheit. Im ersten Akt geht schon damit los, nicht extra Blatt. Mhm. Und ein Jude sagt zu seiner Frau, der Krieg hat begonnen, und der Jude sagt, na Gott sei Dank, es war kein Jude, der angefangen hat.
Also das ist aus dem großen Theaterstück Die letzten Tage der Menschheit von 1918.
1918 ist gut.
Ja. Ja. Kommen wir zuerst zum größten Werk von Karl Krauss, Die Fackel. Karl Krauss hat mit 25 angefangen, seine eigene Zeitung herauszugeben. Und Jonathan Franzen meint, Karl Krauss sei damit sowas wie ein erster Influencer gewesen. Frau Prager, können Sie das Projekt vielleicht kurz vorstellen? Oder ist das unmöglich, weil es ist so lang?
Nein, das geht schon. Also ich bemühe mich. Die Fackel ist, er war 25, er hat vorher schon zwei Broschüren herausgegeben als Satiriker, mit denen hat er viel Erfolg, die demolierte Literatur und eine Krone für Zion. Und er hat immer schon den Gedanken gehabt, eine eigene Zeitung zu gründen, und er hat sich sehr schon davor für Satire interessiert. Und mit dieser Fackel tritt er jetzt am 1. April 1899 hervor.
Was war das für eine Zeitung? Was hat man da drin gefunden?
Also sie ist kleinformatig, sie ist modern gesetzt, also sie ist nicht in
Fraktur
mehr gesetzt. Und sie kündigt an, dass es da jetzt darum geht, die Missvergnügten, die Oppositionsgeister mitzunehmen und in Österreich etwas zu etablieren, was man Popularklage nennt, also gegen Missstände vorzugehen und auch schon in der ersten Nummer den weiten Phrasensumpf trocken zu legen. Also da ist schon die Sprache mit dabei.
Der Phrasensumpf.
Der weite Phrasensumpf, ja. Genau. Diese Ankunft der Fackel ist mehrfach beschrieben worden. Also es war wirklich, dass ein junger Mann auch junge Menschen angesprochen hat, dass sehr kühn oder kritisch diese gesamte bürgerliche Kultur um sie in Frage gestellt hat. Also ja. Berthold Viertel und Robert Scheu beschreiben das wirklich als Erlebnis. Ganz Wien war rot und man hat diese Fackel gelesen.
Okay.
Und diese Zeitschrift verändert dann ihr Gesicht, nicht nur das Cover, sondern auch ihren Inhalt über die Jahre. Es gibt so verschiedene Phasen der Fackel. Also am Anfang ist er noch sehr, tritt er noch sehr gegen soziale Ungleichheiten, gegen Korruption etc. auf. Also da interessiert ihn das Politische noch mehr, da ist er noch sehr revolutionär. Und 1809 etabliert er sich gegen Heine und mit Nestroy als sprachdeckender Satiriker und versteht sich als satirischer Künstler und beginnt da, sich sozusagen zu drehen. Dann kommt die Kriegsfackel, die natürlich die letzten Tage der Menschheit auch schon vorbereitet und mit aufbereitet und die Karl Krauss sowie auch seine Vorlesungen zu der Zeit Antikriegspositionierung ganz stark bringt. Ja. Und
ich hatte mir das jetzt so ein bisschen angeschaut, also ich habe jetzt nicht ganz gelesen, haben Sie die als vollständig sozusagen?
Ich hab nicht mehr die ganze Fackel gelesen. Nee. Ich habe große Teile davon gelesen, immer wieder, je nachdem, mit welchen Phasen seines Lebens ich gerade befasst war. Aber es gibt ja jetzt auch die Fackel online, also die gibt es schon sehr lange, und die ist eine ganz großartige Quelle, die die Krauss-Forschung auch verändert hat, weil man noch einmal anders Themen zusammensuchen, in der Zusammenschau anschauen kann, die Veränderung über die Jahre. Also das sollte man vielleicht noch sagen. 37 Jahrgänge,
37 Jahre
23.000 Seiten. Genau.
Und, wie stelle ich mir das vor? Also beim Durchblättern habe ich festgestellt, das sind Aphorismen, das sind auch längere Artikel. Ist er jetzt eher so Influencer oder so eine Art Troll gewesen? Oder beides nicht?
Beides nicht.
Also mit diesen Begriffen wäre Krauss, glaube ich, sehr unzufrieden gewesen.
Ja?
Influencer sind ja Leute, die was verkaufen wollen. Und er hat ja, seine Position war ja eine Gegenposition zu der Presse, die sich verkauft oder die eben, um Anzeigen zu verkaufen, auch Meinungen verkauft. Und das war gerade im Zusammenhang mit dem Krieg und der Rüstung und der Kriegswirtschaft, war ihm das natürlich ein Anliegen. Und Troll, also er war ja sicher, dass er auf der richtigen Seite ist. Also er war ja immer auf der richtigen Seite. Und er hat es auch nicht als böse empfunden, sondern, also, oder sagen wir so, er hat es durchaus genossen, diese Haltung. Er hat ja ganz zu Beginn schon gesagt, wenn andere Zeitungen eben schreiben, was wir bringen, dann geht es der Fackel darum, wen wir umbringen. Also er hat diese polemische Haltung gleich am Beginn in die Welt gesetzt. Und das hat, die Geschichte mit dem Antisemitismus hat auch damit zu tun, dass er als Kind seiner Zeit die Schwächen seiner Gegner gesucht hat. Und die waren im damaligen Diskurs eben sehr oft durch jüdische, unter Anführungszeichen, Eigenschaften gekennzeichnet. Wie zum Beispiel Geldgier oder auch Geltungssucht in der Presselandschaft oder auch Verleugnung des Judentums. Er hat besonders gern Juden aufs Korn genommen, die ihren Namen geändert haben, die sich sozusagen verstecken wollten, ja, vor der öffentlichen Meinung. Also das spielt natürlich eine Rolle, dass er hat die Gegner nicht geschont. Und es ist interessant, wenn man so Polemiken sich anschaut, zum Beispiel zwischen Karl Kraus und dem deutschen Kritiker Alfred Kerr, der ja seinerseits auch Jude war, dann haben sich die gegenseitig, was antisemitische Unterstellungen und Anspielungen betrifft, nichts geschenkt. Nur Kraus war viel witziger.
Ich würde sehr gerne mal die dritte Walpurgisnacht genauer studieren, auf die Frage hin, ob denn am Lebensende das Karl Kraus ihm nicht klar geworden ist, dass die antisemitischen Wolten, die er hatte, wo teilweise Wolten vorkommen, die ungeheuerlich sind, nämlich das Pogrom der Juden auf die Ideale. Das muss man sich einmal vorstellen.
Wie das Pogrom der Juden auf die Ideale?
Das Pogrom der Juden auf die Ideale. Also er hat die Tatsache, dass Juden Pogromen ausgesetzt waren, umgedreht, ja, und hat in der Witzumkehr das Pogrom der Juden auf die Ideale gefunden. Und das ist natürlich, wie immer man das auch sonst sehen mag, nach der Shoah eine Art der kriminellen Intervention.
Nicht? Ja, die dritte Walpurgisnacht, Karl Kraus starb 1936, die dritte Walpurgisnacht.
Ist posthum erschienen.
Und beginnt mit den Worten, mir fällt zu Hitler nichts ein, was natürlich nicht stimmt, weil ihm anschließend 300 Seiten lang was eingefallen ist.
Ja, das ist aber auch nur eine halbe Wahrheit. Ja. Mir fällt zu Hitler nichts ein, will gleichzeitig sagen, was jetzt passiert oder was jetzt geschehen ist, ist dem Worte nicht mehr zugänglich. Also da gibt es keine Einfälle, sondern da ist so wie bei Hegel das Ende der Kunst, wobei die Kunst aber noch weitergeht. Das heißt, es ist aus. Das Wort entschlief, als jene Welt erwachte. Aber ich mach mal weiter.
Ja. Vielleicht kann ich noch zu diesem jüdischen und Kraus Haltung 1934 sagen, tatsächlich erhält nämlich eine Fackel von 1934, die den paradoxen Titel trägt, warum die Fackel nicht erscheint und ja auch große Teile der Walpurgisnacht enthält, ein klares und liebendes, also ausdrücklich liebendes Bekenntnis von Kraus zum Jüdischen, dass er da auch von allen Rassistischen, von Rasse und Masse etc. eine ganze Aufzählung unbehelligt wissen will. Und ich glaube, dass es da seit den 20er Jahren schon auch eine andere Auseinandersetzung mit den Rassisten, auch mit der faschistischen Mentalität, die er ja sehr klar erkannt hat, gibt. Also rassistisches Denken, da hat er sich sowieso immer drüber lustig gemacht. Und er ist einfach als Autor dieses Weltkriegsdramas Die letzten Tage der Menschheit auch derart stark von den Rechten als jüdischer Nestbeschmutzer angegriffen worden, dass er in den frühen 30ern da einfach seine Satire in doch einen neuen historischen Kontext verschoben fand, dem er sich, glaube ich, mit diesem liebenden Bekenntnis entgegensetzen wollte am Ende.
Und vor allem hat er ja deshalb die Walpurgisnacht nicht veröffentlicht, aus Rücksicht auf die Juden der Zeit, also in Deutschland, also im Deutschen Reich. Also er hat irgendwie um eine Racheaktion zu vermeiden, es nicht publiziert.
Ich bin jetzt gerade, Entschuldigung, ich muss ganz kurz jetzt unterbrechen, weil ist Karl Kraus jetzt ein jüdischer Antisemit? Ist er ein oder in welcher Form? Oder ist da eine erhebliche Ambivalenz und die betrifft ihn doch dann auch immer selbst?
Also Naja, gut, also dass es den sogenannten jüdischen Selbsthass gibt, ist ja geradezu phrasenhaft aktenkundig. Ja. Aber Krauss war kein Antisemit. Denn ein Antisemit ist in allen seinen Aussagen vom Antijudaismus beziehungsweise vom rassistischen Antisemitismus geprägt. Aber Krauss hat gewisse gesellschaftliche Umstände direkt mit dem Judentum, und der Herausgeber der Neuen Freien Presse war ihm ein großes Beispiel dafür, mit dem Judentum identifiziert. Und bei dieser Identifikation hat er umgekehrt erleben müssen, also wie zum Beispiel die berühmte Rede des Anton Kuh, die Affen des Zarathustra, wo ein Journalist von relativ hoher Intelligenz, Anton Kuh, in totaliter auf das Judentum zurückgeworfen hat. Und die berühmte Wendung, mit der man ihm immer entgegengekommen ist, er ist doch nur nur ein Jud, also eigentlich einer von uns, nicht? Dagegen hat er sich teilweise gewehrt und teilweise hat er eben Aphorismen geprägt, die eindeutig antisemitisch waren, ohne dass der Autor deswegen ein Antisemit war. Mit solchen Dingen muss man leider leben.
Ja, und genau so paradox ist sein Verhältnis zu den Frauen. Also er war kein Frauenfeind, obwohl er Otto Weininger zustimmend rezipiert hat, aber er hat eben gesagt, Otto Weininger ist der Frauenfeind und er stimmt zu, aber aus anderen Motiven. Er hat diese Ambivalenz, wird man bei Krauss nie ganz austreiben können, weil er einerseits eben ein Kind seiner Zeit war und sich verhalten hat zu den beherrschenden Diskursrichtungen, aber er war eben so eigensinnig, dass er sich dem nie ganz unterworfen hat.
Lohnt es sich denn in diesen Fragen heute noch Karl Krauss zu lesen, in den Fragen des Antisemitismus? Diese Debatte ist momentan unglaublich groß. Ist es die Frage des Antifeminismus?
Ja, auf jeden Fall, nicht?
Warum?
Aber warum? Da würde ich sagen, der Text ist der Text und schauen Sie ihn sich an und dann werden Sie wissen, warum man das sozusagen lesen muss. Unter anderem deshalb, weil diese Formulierung, er wäre ein Influencer, das ist so ein typischer Unsinn, der einfach daher kommt, so wie die Opernregisseure, ne? Die inszenieren den Parzival und verlegen den Parzival, weil es aktuell ist, in eine psychiatrische Anstalt. Naja,
man muss jetzt zu Jonathan Franzens Ehrenrettung sagen, er hat das schon vor 10 Jahren gesagt und ich glaube, das Wichtigste für ihn war eigentlich, dass er einem Blogger auch noch gesagt hat, könnte er sein.
Ja, aber lassen Sie mich formulieren, warum ich es für einen Unsinn halte. Ja. Weil nämlich etwas passiert ist. Die gesamte polemische Haltung ist an und für sich heute entwertet. Das heißt, der Polemiker sitzt heute vor dem Computer und schreibt irgendwas Bösartiges hinein. Und das funktioniert so ähnlich wie die Warengesellschaft auch. Du hast erst einen Computer, der hat eine ganze Wand voll. Dann hat aber jeder einen Computer und die Satire, nicht ästhetisch sozialisierte Aggression. Die Satire ist vom ästhetischen Niveau runtergefallen und demokratisiert. Und durch diese Demokratisierung, muss man begreifen, ist Karl Krauss und seine Polemik ein historisches Phänomen, deren Aktualisierung nur in Stückwerk möglich ist und in montageartigen Verfremdungen. Aber die Haltung als solche ist, es gilt auch für die Haltung von Thomas Bernhard, ist durch die technologisch veränderte Kommunikationsform im Grunde nicht mehr das, was sie einmal war.
Im Zweifel für das Richtige. Karl Krauss zum 150. Sie hören das SWR Kulturforum mit Franz Schuh, Katharina Prager und Daniela Striegel. Herr Schuh, jetzt nochmal die Frage, warum sollte man bei den aktuellen Fragen Karl Kraus lesen.
Das ist eigentlich schon gesagt worden, weil Kraus etwas ganz Wesentliches geleistet hat mit dem Satz, nicht was wir bringen, sondern was wir umbringen. Das heißt, er hat sich gegen die Vermarktung und gegen die Warenförmigkeit von Meinungen und geistigen Leistungen mit einer Zeitschrift ein Leben lang zur Wehr gesetzt. Und dabei hat er eigentlich, wie mal jemand gesagt hat, noch gar nicht gewusst, wie arg das weitergeht. Also die Zerstörung der bürgerlichen Öffentlichkeit, dass Menschen über ihre Angelegenheiten offen reflektieren, die Zerstörung dieser Kommunikationsform und dieser substanziellen Gesellschaftlichkeit von bürgerlicher Öffentlichkeit, dafür ist er als ein Mann der beste Beweis. Musil war gegen Kraus, aber Musil ist ein anderer bester Beweis dafür, wenn er sagt, der Journalismus, wozu ist er da? Er sagt über die Zeit nur, dass sie da ist. Und Karl Kraus sagt zusätzlich, der Journalist sagt in der Zeit nur, dass sie da ist, aber er sagt es schlecht, falsch und ruiniert eine ursprünglich menschliche Fähigkeit, die Sprache.
Ich finde es ja schon eine erhebliche Auszeichnung, dass Karl Kraus ernst genommen wurde und behandelt wurde von, wir hatten das schon, Franz Kafka, Robert Musil, von Walter Benjamin, von Theodor Adorno. Inwiefern ist er denn auch Philosoph?
Philosoph ist jeder, der philosophisch gelesen wird, nicht? Das macht automatisch. Aber an ihm ist eben etwas unglaublich interessant. Er hat das selber mal formuliert. Ich habe nicht Soziologie studiert, ich habe nicht Psychologie studiert, aber ich weiß wirklich, was los ist. Und dass er ohne Theorie durch eine rhetorische und schriftstellerische Praxis eine Gesellschaft analysiert, das ist ein unglaublich philosophisches Kunstwerk. Und ein anderer hat es nach ihm versucht, nämlich der Kraus-Anhänger Canetti, nicht? Mit Masse und Macht, wo man dann auch diesen Versuch hat, absolut als Persönlichkeit, nicht? Um diesen Terminus zu verwenden, der ja längst schon abgedankt hat, und das mit Recht, dass man als Persönlichkeit ohne Stütze von Wissenschaftlichkeit, geschweige denn Literaturwissenschaft, nicht? Die Literarhistoriker, die so heißen, damit man gleich hört, dass sie mit Literatur nichts zu tun haben. Also das ist eine fantastische Leistung, die in das Leben eines jeden Menschen in gewisser Weise eingehen sollte.
Es gibt ja das schöne Zitat von Karl Kraus, weil ich den Gedanken beim Wort nehme, kommt er. Ist Sprachkultur da so eine Art Denkkultur auch?
Also man könnte ja schon sagen, dass sein Sprachbegriff ein philosophischer Ansatz ist. Und ich glaube, dass mit dem auch eine romantische Vorstellung zusammenhängt, die eigentlich nicht modern ist, also die nicht der Moderne entspricht. Eine Vorstellung von einem Ursprung der Sprache und diese Gleichsetzung von Sprachwahrheit und ethischer Wahrheit, das ist natürlich sehr kühn. Es lässt sich auch, glaube ich, nicht wirklich durchargumentieren, aber er hat das praktiziert. Er hat die Phrase eben als inkriminierten Akt gesehen und zu inkriminierenden Akt.
Also die Phrase heißt, die Phrase ist das einfach so dahergelaberte, oder?
Das sich zu einer Floskel verfestigt habende Wort, das nicht mehr erfüllt ist mit Leben, das einfach gesagt wird und in dem eben Dinge gespeichert sind, die viele Verlogenheiten einer Gesellschaft enthalten. Und natürlich war die Presse, die Journaille, das Wort hat nicht er geprägt, aber er hat es berühmt gemacht, dafür verantwortlich, weil da wurde das vervielfältigt. Und ich glaube aber, dass Kraus selbst einen romantischen, ritterlichen Begriff sowohl von der Sprache als auch von seiner Kampfposition hatte. Also das, ich sehe ihn wirklich als Romantiker, der, man könnte sagen, Don Quixote-artig gegen die Windmühlen gekämpft hat. Und sich natürlich, am Ende war er sich dessen bewusst, dass er eben auch politisch auf verlorenen Posten steht.
Also die Verwirrung, die einen modernistischen, geradezu künstlerisch-artistischen Zug auch hat. Nicht? Ja. Denn dass man alle Phänomene gleichschaltet, das ist eine Bosheit oder eine Gemeinheit gegen die Menschen, die Phänomene produzieren oder unter Phänomenen leiden. Nicht? Aber das, was Daniela Strigl gesagt hat, ist wohl sehr wahr. Diese Sprachphilosophie und der Sprachabsolutismus hat romantische, ursprungsphilosophische Probleme mit sich. Das ändert aber nichts dran. Wenn man den Band Die Sprache von Karl Kraus studiert, dann findet man, dass das richtige Sprechen oder die Sprachlogik selber einen Sinn produziert, der nicht geschändet ist von der Phrase. Also es liegt in der Richtigkeit des Sprechens gegen das automatisierte Sprechen, das üblich ist, liegt ein philosophischer Kern. Ja, den man nicht übersteigern muss durch Ursprungsphilosophie und durch Sprachabsolutismus und was immer auch.
Ja, und das ist natürlich eine politische Frage auch dann. Nicht, ja. weil er macht das ja fruchtbar gegen die an der Macht sind, indem er das in Frage stellt, was phrasenhaft gesagt wird, was abgesondert wird, ist das Sand im Getriebe. Und ich glaube, das ist etwas, was das Lesen heute auch anregend und fruchtbar macht, obwohl er mit dieser ganz peniblen Betrachtung der Sprache und jedes einzelnen Satzes natürlich letzten Endes nicht zeitgemäß agiert. Also heute sind wir doch geneigt, sowohl in Zeitungen als auch in den anderen Medien über solche Dinge hinwegzusehen. Man soll immer aufs Wesentliche achten. Ja. Und was Franz Schuh gesagt hat, finde ich auch sehr wichtig, nämlich, dass man... Es ist heute toll, ihn zu lesen, aber man kann es nicht ganz unvorbereitet tun. Also dieses Bildungsbürgertum, auf das Kraus sich verlassen konnte, weil er sich auch bei seinen Feinden dessen sicher sein konnte, dass die verstehen, worauf er anspielt, das kann man nicht mehr voraussetzen. Das heißt, man braucht Kommentare, die über das hinausgehen, was Zeitereignisse, tagesaktuelle Dinge betrifft. Und ja. Natürlich gibt es Dinge, die man bei Kraus auch ohne Erklärung versteht. Aber sehr viel muss man heute im Kontext lesen. Man kann es nicht eins zu eins verwenden.
So ein bisschen jetzt als Beispiel, dann würde ich zum Beispiel nehmen, die letzten Tage der Menschheit, da immer wieder diese Floskeln, die die wahre Brutalität des Krieges kaschieren. Sie kommen trotzdem immer wieder raus, egal ob da jetzt ein Offizier spricht oder ein Zeitungsjournalist oder so.
Ja, und wenn das nicht aktuell ist, weiß ich nicht. Also das alles, was Kraus über Krieg und Kriegspropaganda sagt, ist natürlich leider heute sehr aktuell.
Ja, also es beginnt ja schon einige Jahre vor dem Ersten Weltkrieg mit den Balkankriegen. Wien hat so eine tolle Presse und so einen schönen Feuilleton und da werden die Eindrücke und die Stimmungen und was da am Balkan passiert, nach Wien rückgemeldet. Und was aber nicht berichtet wird, ist, wie desaströs diese moderne Kriegsführung eigentlich geworden ist. Und eins der Dinge, die Kraus damit auch belegt, also ist, dass er sagt, wenn Journalisten da sich an die Tatsachen gehalten hätten, nicht dieses Heldentum romantisiert hätten, nicht ihre Phrasen gedroschen hätten, dann hätte man besser erkannt, was der Krieg macht und wie er funktioniert und dann wären die Menschen vielleicht nicht in diesem Jubel in den Ersten Weltkrieg gestürzt.
Inwiefern unterscheidet sich das denn jetzt von den Vorurteilen gegenüber einer Lügenpresse?
Naja, die Lügenpresse ist ein klassischer Beweis für die Entwertung polemischer Haltungen, nicht? Denn Lüge kann man nur sprechen, wenn man nicht daran interessiert ist, die Lügen der anderen durch die eigene Lüge zu ersetzen. Und der ethische Wahrheitsanspruch ist eben ein sehr harter, wo man Ethik und Ästhetik miteinander verbinden muss. Und wer bringt das sozusagen schon zusammen, nicht? Aber das Wesentliche wurde eigentlich gesagt, nicht? Die Phrase hat eine bestimmte Funktion, nämlich die Funktion, sich nicht vorstellen zu können oder die Vorstellungskraft zu erledigen, was sozusagen wirklich passiert. Und wir können das ja sehr beobachten, wie Journalisten, die selbst Pazifisten sind, in ihrer Abbildung dessen, was passiert, ich rede von heute, auf eine Kriegslogik sich einspüren. Dafür hat Kraus eine unendliche Sensibilität erzeugt.
Nicht? Jetzt kommen wir dann zu der Frage, gibt es denn heute Menschen, von denen man sagen könnte, die sind bei Kraus in die Schule gegangen, die sind Nachfolger. Kann es sowas überhaupt geben in Zeiten des medialen Overkills? Ein Böhmermann oder ein Maxim Biller?
Lassen Sie mich bitte diesen berühmten Satz von Walter Benjamin zitieren. Nichts trostloser als seine Adepten, nichts gottverlassener als seine Gegner. Also es gibt da noch eine dritte Möglichkeit, Leute, denen das relativ egal ist und die aus Kraus sich herausnehmen, was ihnen interessant vorkommt. Aber generell ist Kraus eine Art Komplex, nicht? Weil er einen so stark emotionalisiert und in Widersprüche verwickelt, in die eigenen. Denn die meisten Kraus-Anhänger sind selber Journalisten, nicht? Ein Journalist schrieb jüngst, die sitzen als Scharfrichter in der Redaktion.
Ich habe gerade noch nachgedacht. Ich glaube schon, dass er auch in kritischen Traditionen steht in Österreich, die auch nach ihm wirken und vor ihm wirken. Also er selber bezieht sich ja ganz stark auf Johann Nestroy. Und ich glaube, Elfriede Jelinek ist jetzt keine, die Kraus nachmacht, aber eine eigene Art der Kritik oder Versatzstücke von ihm sicher irgendwie in ihrem Schreiben mitträgt. Das Interesse an Kraus heute, ja, ist ja schwierig. Ich glaube, er ist ja auch all over the Internet. Man findet seine Sprüche, seine Aphorismen überall auf der Welt. Meistens sind sie falsch zitiert. Das hat irgendwie auch, das finde ich immer ganz witzig, weil gerade diese Genauigkeit oder diese sprachliche Spannung, die er oft in seine Sätze hineinlegt, die wird dann oft verkürzt oder eigentlich abgewürgt.
Ich muss das hier auch selbstkritisch an dieser Stelle ganz kurz sagen. Auch unser Titel für die Sendung, Im Zweifel für das Richtige, stimmt nicht, sondern es heißt im Original, in zweifelhaften Fällen entscheide man sich für das Richtige. Das war 1908, hat Karl Kraus das in der Fackel geschrieben.
Ja, genau, aber eigentlich will er ja mit diesen Sätzen Irritationen auslösen und er will ja dann zu diesem Sprachdenken, zu diesem sehr kritischen Lesen und Sprechen anregen. Also er setzt diesen Blick für Details. Er versuchte die Fantasie, die Vorstellungskraft, die Presse eben oder die Phrasenhaftigkeit seiner Meinung nach abtötet, dann wieder durch diese spannungsvollen Sätze herzustellen. Ich glaube auch, dass das heute noch funktioniert und dass das auch sehr brauchbar ist, weil wir vor noch komplexeren medialen Umwelten stehen, noch weniger wissen, wer sagt eigentlich was, wie, zu wem. Also die Hintergründe sind oft noch undurchschaubarer im Digitalen und diese Art, da genau zu schauen, genau zu fragen und auch nach den Realitäten hinter Phrasen oder hinter Worthüllen zu fragen, ist glaube ich, etwas, was bedeutsam und wichtig ist. Und das verbindet man mit dem Namen Kraus. Es ist nur ganz schwer, das dann auch so zu vermitteln und zu transportieren, dass man, glaube ich, wenn man jetzt nicht so tief wie wir drei in Kraus eingetaucht ist zu verschiedenen Zeiten oder die Forschung, das Leuten begreiflich zu machen.
Ich kann aber dazu auch ganz einfach dann sagen, also mir hat es in den vergangenen Tagen ausgesprochen viel Spaß gemacht, auf der Internetseite in der Fackel zu stöbern, wo man natürlich alles Mögliche auch suchen und ganz leicht finden kann und sich da hin und her treiben lassen kann durch dieses riesige Konvolut, sowohl von die letzten Tage der Menschheit wie von der Fackel, wie von der dritten Walpurgisnacht. Ich würde gerne in einer Schlussrunde jetzt nochmal fragen, welchen Aphorismus von Karl Kraus würden Sie denn gerne häufiger im Netz finden? Vielleicht fängt Frau Striegel an.
Ja, ich habe mir ein paar notiert. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn die häufiger im Netz erscheinen. Aber mir gefällt, was er über die gemütliche Wiener Stadt gesagt hat. Ich verlange von einer Stadt, in der ich leben soll, Asphalt, Straßenspülung, Haustorschlüssel, Luftheizung, Warmwasserleitung. Gemütlich bin ich selbst. Das finde ich sehr heilsam. Und was ich als Literaturkritikerin für einen schönen Satz halte, ist ein anderer Aphorismus. Wo nehme ich nur all die Zeit her, so viel nicht zu lesen?
Ja, wunderbar. Frau Prager.
Ja, mir hat gut gefallen in der Auseinandersetzung mit ihm in den letzten Wochen. Denn eine Zeit, die die Sprache nicht hört, kann den Wert der Information nicht beurteilen. der Satz bringt für mich viel auf den Punkt und sagt vielleicht auch Leuten da draußen etwas über Kraus.
Ja.
Was mir auch sehr gut gefällt, ist ein Satz, der, glaube ich, auch mit den Kriegen, vor denen wir gerade widerstehen, immer aktuell ist. Der Menschheit wird die Kugel beim einen Ohr hinein und beim anderen herausgegangen sein. Das finde ich auch ein sehr kraftvoller Satz immer wieder. Oder der Übermensch ist ein verfrühtes Ideal, das den Menschen voraussetzt.
Herr Schuh.
Als Patient ist mein Aphorismus einer, der aus Sittlichkeit und Kriminalität stammt und er lautet, ein Irrsinniger wundert sich, dass er noch nicht als Psychiater anerkannt ist.
Im Zweifel für das Richtige. Karl Kraus zum 150. So hieß SWR Kultur heute. Es diskutierten Katharina Prager, stellvertretende Direktorin der Wien-Bibliothek, Franz Schuh, Autor und Essayist, sowie Daniela Striegel, Literaturkritikerin und Wissenschaftlerin. Mein Name ist Alexander Wasner. Schönen Abend.